Ja, schön, dass ihr immer gut so mitmacht. Und trotz, dass wir auch manchmal so ein paar Fehler reinhauen, ist das echt toll, dass es so geklappt.
Wenn Sie den Begriff Centurio hören, denken Sie wahrscheinlich so als Freunde der anspruchsvollen Literatur, Freunde der großen Klassiker an solche Namen wie Centurio Gaius Bonus, Centurio Nasenfluss, Centurio Nix als Verdruss, Centurio Absolutus, Centurio Holenus. Also wahrscheinlich kennen Sie sich aus in diesem Genre des Feuilleton. Aber wenn Sie sie nicht kennen, macht's auch nichts aus. Denn meistens sind die Römer nur so kurz im Bild, bis Asterix mal seinen Zaubertrank auspackt und dann sind sie schon verschwunden. Also von daher, wer sie nicht gesehen hat, der braucht sich dessen nicht zu schämen. Es ist keine Schande, denn die Geschwindigkeit der Römer ist ab einem bestimmten Moment einfach für das Auge nicht mehr wahrnehmbar. Aber was bin ich froh, dass die biblischen Hauptdarsteller mit den Römern etwas zarter, sanfter umgegangen sind als die Freunde Asterix und Obelix. Ich finde es schon aus diesem Grund bemerkenswert, weil die Römer in der damaligen Zeit, in der unser heutiger Abschnitt stattfindet, als Besatzer in Israel gelebt haben und von daher von vornherein schon schlechte Bedingungen hatten für ein gutes Miteinander. Denn die Juden dachten, also wenn die schon als Besatzer da sind, dann sollen sie wenigstens merken, und zwar ständig merken, rund um die Uhr merken, dass sie bei uns nicht willkommen sind. Die sollen spüren, was sie uns angetan haben, in welches Leid sie uns gestürzt haben. Also ein äußerst gespanntes Verhältnis zwischen Juden und Römern in der damaligen Zeit. Distanz. Bei den Christen, die ja bis Mitte des ersten Jahrhunderts sich ja ausschließlich aus den Juden zusammensetzten, hat sich dieses Verhalten weiterhin fortgesetzt. Auch da war große Distanz zu spüren. Und das ist noch mehr verständlich aus diesem Hintergrund, dass die Römer ja die Hinrichtung von Jesus Christus, ihrem Anführer, befehligt haben. Also auch da noch mehr Distanz, Vorbehalte und schwierige Situationen, schwierige Voraussetzungen. Und dann hat sich das doch gewandelt im Laufe der Zeit, dass wir sagen können, die Christen in Rom haben in der Kirchengeschichte ja schließlich dann mehr und mehr eine führende Rolle gespielt. Also da ist mal irgendwas gekippt. Christen und Rom, Römer waren nicht immer so ein großer Widerspruch. Und ich möchte Ihnen heute jetzt mal diese erste Hälfte vorlesen, eines Ereignisses, das diese große und einzigartige Wende herbeigeführt hat. Dieser Bibeltext hat meinem Ermessen nach auch mit uns als Nichtrömern unwahrscheinlich viel zu tun. Sie können es gerne hier vorne mitlesen an der Leinwand oder auf diesen Gottesdienst-Infoblättern auf der Rückseite ist der Text ebenfalls abgedruckt. Da wird von Lukas in der Apostelgeschichte Folgendes notiert. In Caesarea, das war eine römische Garnisonsstadt, in Israel gelegen. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius 2 seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag, und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen. und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere, sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal, und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohnte. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte: Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Soweit dieser Bibeltext, der uns noch ein bisschen beschäftigen wird, wenn wir heute schon bei Römern und Galliern angelangt sind. Diese jahrhundertelangen Auseinandersetzungen zwischen Römern und Galliern, die fanden einen ersten Höhepunkt im Jahr 387 vor Christus, also lange vor Gaius Julius Caesar und vor Asterix und Obelix. In diesem Jahr griffen die Gallier bei einer Nacht- und Nebelaktion mitten in der Nacht die Hauptstadt des Römischen Reiches Rom an. Also die kleinen Gallier, die sind in Rom. Und die möchten jetzt praktisch diese Hauptstadt Roms zerstören, aber wurden durch das Schnattern einer Gänseschar, einer Gänseherde, an ihrem Vorhaben gehindert. Die Römer wurden nämlich aufgeweckt und konnten noch ganz schnell Verteidigungsmaßnahmen ergreifen, die den Römern und der Stadt letztlich das Leben rettete. Und seither gehören die Gänse zu den beliebten Vögeln der Römer bis in die heutige Zeit hinein. Und das soll sich auch in dieser Predigt heute niederschlagen, denn der erste Punkt soll heißen: ganz nah. Cornelius war einer von denen, die ganz nah waren als Römer, ganz nah dran an dieser jüdischen Religion, an der Kultur, an der Gesellschaft. Obwohl ihm so viel Widerstand seitens der Juden entgegenströmte, dachte er, das ist was Lebendiges. Ich möchte mit diesem Gott versuchen, irgendwo in Kontakt zu treten. Und er betete. Wird hier betont von dem Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Dieser römische Hauptmann Cornelius fällt tatsächlich im Vergleich zu seinen ganzen Kollegen aus dem Rahmen. Fasziniert von diesen jüdischen Gepflogenheiten entschließt er sich dazu, sich an diesen Gott zu wenden mit den Anliegen. Er betet. Und dabei spürt er wohl, dass es ihm gut tut, seine Anliegen bei diesem Gott loszuwerden, seine Empfindungen, die er hat, Gott gegenüber auszudrücken. So tun das auch heute die meisten Deutschen. Die beten ebenfalls. Laut einer Emnet-Umfrage haben 64% der deutschen Bevölkerung den Eindruck, in unserer heutigen Zeit, dass sich das Beten positiv auf das Wohlbefinden des Betenden auswirkt. 2/3 der Deutschen meinen, oh, das tut mir gut. Allerdings glauben nur 28% der Deutschen, dass die Gebete tatsächlich auch die Wirklichkeit verändern. Also objektiv was bewirken. Es tut ihnen gut, aber bringen tut es ja nichts. So in diesem Zusammenhang. So ganz ähnlich wie es auch Voltaire, der einflussreiche europäische Philosoph der Aufklärung, feststellte. Er sagte, ich zitiere: Gott bitten heißt, sich mit der Hoffnung schmeicheln, durch Worte könne man die ganze Natur ändern. Das ist eine interessante Haltung. Der Beter schmeichelt sich. Es tut ihm gut, es streichelt seine Seele, wenn er sich an eine höhere Instanz, an Gott selber, wenden kann. Aber heißt doch im Prinzip nichts anderes: Beten bringt nichts. Man kann es ja eigentlich auch bleiben lassen. Wer so im Leben gut klarkommt, sich selber aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf ziehen kann, der braucht es nicht wirklich. Das ändert ja im Prinzip überhaupt nichts. Man fühlt sich etwas besser, aber ohne das Gefühl lässt sich's auch gut leben. Das zweite Kennzeichen von diesem Hauptmann, diesem römischen Centurio Cornelius, war, dass er sich angewöhnt hat, sich um die Armen zu kümmern. Also die Armen, die eben in Israel wohnten. Und auch das war als Römer bemerkenswert. Er kam ja, um zu unterdrücken, um die in der Spur zu halten. Und jetzt kümmert er sich um die notleidende Bevölkerung dieser besetzten geografischen Landschaft hier. Almosen, Geld und Lebensmittelspenden brachte er damit einen ganz persönlichen Beitrag, dass diesen Menschen dort praktisch geholfen wird. Trotz dieses Argwohns, der ihm immer wieder und unablässig entgegenkam, er wollte trotzdem helfen, Gutes zu tun. Auch das ist in Deutschland bei uns eine sehr beliebte Praxis. Hier werden in jedem Jahr, das ist eine neue Statistik, 3 bis 5 Milliarden Euro gespendet. Das macht pro Kopf immerhin 36 bis 60 Euro pro Kopf pro Jahr aus. Also die USA sind uns in dieser Hinsicht deutlich überlegen, denn hier kommen pro Kopf Spenden im Jahr $860. Das sind umgerechnet nach dem Kurs von vorgestern 690 Euro pro Jahr gegenüber 60 Euro bei den Deutschen. Okay, haben wir Nachholbedarf. Also wir sind noch am Üben. Aber wir holen die Amerikaner ja ständig 10 Jahre Verspätung ein, ja? Also von daher kriegen wir noch hin. Also zusammenfassend, wir haben jetzt in diesem römischen Centurio Cornelius einen sehr religiösen Mann vor uns, der seinen Glauben auch praktisch auslebte. Die Bibel bezeichnet ihn als fromm und gottesfürchtig. Oder eine moderne Variante hat er so wiedergegeben, er war total gläubig. Triff's doch, oder? Verstehen wir doch. Für ihn spielt der Glaube eine wesentliche Rolle in seinem Leben. Da wiederum hebt er sich jetzt nun gegenüber den meisten Deutschen in unserer Zeit ziemlich ab. Nach einer Allensbach-Umfrage im Jahr 2007 bezeichnen sich nur 21% der Deutschen als religiöse und gläubige Menschen, unabhängig davon, welcher Religion sie jetzt angehören. 21%. Cornelius zählte dazu. Nun, nachdem wir jetzt ja heute in einer christlichen Veranstaltung sind, da würden wir wohl sagen, der Cornelius ist ein absolut vorbildlicher Mensch. Er betet, er spendet, er glaubt an Gott. Also wenn das mal nichts ist, da können sich doch viele unserer Zeitgenossen wirklich was abschneiden. Cornelius ist ganz nah dran an dem Leben, wie es Gott sich vorstellt, an dem Leben, wie es uns Deutschen wirklich gut anstehen würde. Und trotzdem spürt Cornelius jeden Tag diese unsichtbare Mauer, die zwischen ihm und den Juden, den Anhängern dieses Gottes steht, zu dem er ja auch betet. Irgendwo ist da eine Barriere aufgebaut und da kommt er nicht drüber. Er merkt, die Juden, dieses auserwählte Volk Gottes, die erreicht er nicht. Er steht da permanent draußen. Da kommt er nicht rüber. Der Zugang zum Tempel bleibt ihm verschlossen. Diese Chance, durch Opfer seine Schuld zu bereuen und Vergebung zu erfahren, bleibt ihm dauerhaft verwehrt und ausschließlich den Juden vorbehalten. Ganz nah dran. Und doch hinter der Mauer, die er nicht packt. Aber in diesem Centurio Cornelius lebt ungebrochen diese Sehnsucht nach einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott. Diese Sehnsucht ist nicht tot zu kriegen. Cornelius möchte mehr als nur Religion, mehr als nur Frömmigkeit, mehr als Beten und Spenden. Da muss es doch noch was geben. Er möchte dazugehören. Anschluss haben, nicht nur an diese Religion. Er möchte Anschluss haben an Gott selber. Er will diese Grenze überwinden und mit Gott Frieden schließen. Zu ihm dazugehören. Voller Verbundenheit. Und dieses Anliegen, dieser nicht tot zu kriegende Wunsch, dazuzugehören, die bringt er permanent, wohl Tag für Tag, ganz offen und unermüdlich vor diesen Gott. Vielleicht, er wagt es ja kaum zu hoffen, aber vielleicht reagiert er ja mal darauf,
Vielleicht hat Gott doch mehr Herz für die Römer, als ihm jeden Tag begegnet. Und wie überwältigt muss Cornelius nun sein, als eines Tages bei seinem Nachmittagsgebet plötzlich ein Mann sein Quartier betritt, von dem sich dann im Gespräch herausstellt, das ist ein Engel, ein Bote, ein Abgesandter Gottes. Jedenfalls erschrocken ist Cornelius außerordentlich, denn damit hätte er niemals gerechnet, dass Gott ausgerechnet zu ihm einen seiner Boten schickt, zu ihm, dem Römer. Ja klar, er möchte schon mit Gott Gemeinschaft haben und eine persönliche Beziehung zu ihm pflegen. Und er hätte auch alles dafür getan und gegeben, dass das möglich ist. Es ist der größte Wunsch in seinem Leben. Aber dass Gott nun von seiner Seite aus diese Grenze überschreitet, diese Barriere überwindet und sich mit einem Engel zu ihm wendet, das hätte er niemals für möglich gehalten. Gott kommt von seiner Seite, während er immer an dieser Mauer anstößt, hat Gott sie überwunden und schickt den Boten zu ihm. Das hätte er sich nicht träumen lassen. Und der Engel sagt, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Das heißt doch, dass Gott alle seine Gebete gehört hat. Bei jedem dieser Gebete ist Gott ganz Ohr. Er kriegt jedes Gebet, auch wenn es nur in Gedanken formuliert wäre, hundertprozentig mit. Gott weiß so sehr genau Bescheid über all diese Anliegen des römischen Hauptmanns. Gott kennt seine tiefste Sehnsucht, dass er auch ganz dazugehören möchte. Und das alles erfährt er nun durch diesen Boten, diesen Engel, den Gott schickt. Wie wir vorhin ja bereits etliche Parallelen zwischen dem Römer und unserer Zeit festgestellt haben, ist es ja auch durchaus legitim, uns auch an dieser Stelle hier jetzt wiederzufinden. Denn dann heißt es doch auch für uns heute, dass auch in unserer Zeit kein einziges Gebet umsonst wäre. Wenn Gott damals diese römischen Gebete mitgekriegt hat, dann doch wohl auch unsere. Dann kennt doch Gott wohl auch unsere Anliegen. Unser Innerstes. Unsere Wünsche. Dann kennt er doch unser Herz. Wir sind Gott viel wichtiger, als er uns vielleicht bislang wichtig war. Während wir vielleicht noch versuchen, Gott durch unsere Gebete und Spenden auf uns aufmerksam zu machen. Hallo, ich bin hier auch noch einer von 6,5 Milliarden Menschen. Bin ich bereits im Fokus seiner Zuwendung? Und Gott ist schon längst auf dem Weg zu uns, um diese Mauer zu überschreiten. Wie es der Engel dem Cornelius aufgetragen hat, schickt dieser eine Delegation aus 3 Mitarbeitern in das ungefähr 50 Kilometer entfernte Joppe an der Küste, um dort einen der führenden Christen mit dem Namen Simon Petrus aufzusuchen. Und der soll nun dem Römer alles Weitere genau erklären können, wie Gott das mit seinen Gebeten denn nun zu tun gedenkt und praktisch machen wird. Und tatsächlich kommt dieser Petrus auch sofort mit. Für einen Juden, so wie sie Cornelius kannte, wäre das undenkbar gewesen. Niemals hätte ein Jude es gewagt, auch nur für einen Moment die Schwelle eines römischen Hauses zu übertreten. Das war Tabuzone. Aber Petrus geht mit. Er war von Gott durch eine persönliche Vision schon auf diesen unerwarteten Besuch im Haus des römischen Zenturios vorbereitet. Und dieser Simon Petrus weiß inzwischen genau, dass diese alte Schranke nicht mehr gilt. Es besteht die Möglichkeit, auch für Römer Gemeinschaft mit Gott zu haben. Auch für Gallier. Und für uns Markgräfler. Diese Schranke besteht nicht mehr. Es besteht die Möglichkeit, direkten Zugang zu haben. Gott möchte, dass jeder Mensch zu ihm kommen kann, ganz gleich, wie sein bisheriges Leben ausgesehen hat, ganz gleich, wie seine religiöse Orientierung bislang gelautet hat. Die Tür ist offen. Gott möchte im Himmel auf keinen Menschen verzichten. Und so gelangt Petrus in Caesarea in die Residenz von Hauptmann Cornelius und stellt fest, dass dieser bereits die Werbetrommel rührte und alle Angehörigen und Freunde, die er hatte, sich in seinem Haus eingefunden hatten. Und dieser Gruppe von Menschen erklärt nun Petrus diesen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, von dem aus alles anders wurde. Und er sagt dann ungefähr so wie du, lieber Cornelius, von einem Engel besucht worden bist, der dir gesagt hat, dass Gott deine Gebete erhört hat. So hat Gott auch vor wenigen Jahren seinen eigenen Sohn auf diese Erde geschickt. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, liebe Römer. Gott hat wirklich einen Sohn. Einen einzigen. Und den schickt er zu euch, zu uns auf diese Erde. Mit dem einen Ziel, dass diese unsichtbare Grenze zwischen Gott und uns abgebaut wird. Diese Grenze ist unsere Schuld. Wir haben uns von Beginn der Menschheit bereits an von Gott distanziert und uns völlig von ihm abgeschnitten. Wir haben diese unsichtbare Mauer aufgebaut. Wir waren wie ein Goldfisch, der aus dem Aquarium springt, um die große Freiheit zu genießen. Und auf dem Boden angelangt, nach Luft schnappt und zappelt. Auf der Suche nach Freiheit am Tod angekommen ist. Und niemand ist da, der ihn zurückbefördert. Das ist unsere Situation. Das ist der sichere Tod. Von Gott abgeschnitten haben wir unser Lebenselement verlassen. Und Gott sieht diese erbärmliche Situation. Er sieht dieses Zappeln. Er hört all diese Hilferufe. Und er überlegt sich nun eine Lösung. Für jeden soll sie gelten, nicht nur für die Juden, dieses auserwählte Volk. Er schickt seinen Sohn Jesus, dass er sich dieses Dramas annimmt. Mit seinem eigenen Leben bezahlt er zunächst einmal für unsere Schuld, dass vom Gesetz her alles beglichen ist, dass nichts mehr offen bleibt. Dass diesem Dilemma mal eine Tür geöffnet wird, rauszukommen. Aber nach 3 Tagen kehrt Jesus wieder ins Leben zurück. Er hat den Tod bezwungen und lebt. Und nun will er jedem Einzelnen von uns deutlich machen, wo Leben zu finden ist. Jeden Einzelnen von uns will er in seine Hand nehmen. Ganz vorsichtig und behutsam ihn in sein Lebenselement zurückbringen. Sie haben das Bild von den Goldfischen noch vor Augen. Jeder soll die Chance bekommen, wieder zurück dorthin, wo er hingehört. Zu Gott, unserem Lebenselement. Das ist doch nur schwer vorstellbar, dass sich irgendjemand vernünftiger Mensch dagegen wehren würde, oder? Wenn es diese Chance gibt, wieder zurück, nochmal neu anfangen zu können, wieder dort zu sein, wo man hingehört. Es ist doch nicht ausdenkbar, dass da jemand darauf besteht, nein, ich möchte lieber am Boden bleiben, lieber weiter zappeln. Ein Goldfisch wird sich nicht wehren, aber viele Menschen lehnen es ab, sich von Jesus in die Hand nehmen zu lassen. Menschen fühlen sich dann auf einmal so eingeengt, wenn sie Jesus ihr Leben anvertrauen. Sie fühlen sich dann vielleicht bevormundet oder gedemütigt, weil sie jetzt auf fremde Hilfe angewiesen wären. Und die meisten Menschen lehnen es ab, durch Jesus mit Gott in Verbindung zu kommen, weil sie befürchten, ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Und das ist ihr sicherer Tod. Und Sie können sich vorstellen, wie es auf dem Boden dieses Aquariums aussieht, außerhalb. Das ist nicht nur der Tod für die Menschen, der das Leben beendet, sondern der Tod, der uns aus dem Himmel ausschließt. Das ist die Hölle. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei diesen eindrücklichen Worten von Petrus unter den Zuhörern ganz ruhig geworden ist. Diese ganzen römischen Leute sind so nachdenklich geworden und sie versuchen, das für sich zu klären. Welche Konsequenzen hat das für sie? Was heißt das nun jetzt? Und seltsamerweise, ohne dass sich diese Leute abgesprochen hätten, fasst einer nach dem anderen, der Anwesenden, für sich persönlich diesen Entschluss: Ich will mir helfen lassen. Wenn mir Jesus seine Hände reicht, um mich aufzuheben, dann will ich das geschehen lassen. Ich will mich in seine Hände legen. Ich will mich von ihm festhalten lassen. Ja, ich will mich von ihm abhängig machen, denn darin liegt mein Leben. Ich will über diese Grenze zu Gott, ich will mit ihm leben, eine Ewigkeit lang. Das ist ein sehr konsequenter Entschluss, der das ganze Leben auf den Kopf stellen kann. Und die Menschen damals haben diesen Entschluss gefasst. Cornelius vorne dran und seine ganzen Leute mit. Und im selben Moment, fast schon wie auf Kommando, entsteht unter den Anwesenden so ein Gemurmel. Alle beten, aber nicht in Latein oder Aramäisch, diesen bekannten Sprachen. Sie beten in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben. Ganz automatisch geschieht das. Das ist für sie ein sichtbares Zeichen, dass Gott sich ihrer angenommen hat. Dass Gott sie als Person angenommen hat und ihnen den Heiligen Geist schenkt. Jeder Einzelne ist durch den Heiligen Geist mit Jesus erfüllt und grenzenlos von ihm begeistert. Sie hatten sowas noch nie erlebt. Aber was hier geschieht, wo sie auf einmal mittendrin sind, das werden sie auch nie mehr vergessen können. Das ist der Anfang ihres neuen Lebens, das nicht einmal mehr durch den Tod unterbrochen werden kann. Das ist dieses ewige Leben in unserem Lebenselement Gott. Wir haben es gesungen und nun stehe ich staunend vor dir und wieder gebe ich dir mein Leben hin. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Jetzt mit Jesus. Die haben es damals in ihrer Taufe zum Ausdruck gebracht, dass sie dieses alte Leben als Goldfisch auf dem Boden nie mehr wollen. Dieses alte Leben ohne Jesus, raus aus dem Lebenselement, das ist vergangen. Dieses alte Leben ist tot. Neues Leben ist möglich. Mit Jesus. Meinen Sie nicht auch, dass das was für Sie sein könnte? Meinen Sie nicht, dass das auch für Ihre Gebete die Antwort wäre? Vielleicht kommt es überraschend, dass Gott so reagiert. Sie haben es sich vielleicht anders vorgestellt. Aber ich meine, dass Gott Sie auffordert, solch einen konsequenten Schritt zu gehen. Ganz konsequent. Denn wäre es nicht fatal, diese Einladung zu überhören, diese Chance zu verpassen? Natürlich ist das ein sehr entscheidender Schritt, der gut überlegt werden will. Braucht man Zeit dafür. Das muss auch wachsen. Aber andererseits, wer weiß, wenn sie sich wieder mal Gott so nah fühlen und seine Hände so einladend vor sich ausgestreckt sehen. Was damals für die Zuhörer im Haus des Cornelius der Fall war, wartet auch auf sie. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Begeistert von Jesus. Erfüllt von diesem großen Glück, ganz in seinen Händen zu sein, ein Leben lang. Das ist die Chance heute. Zögern Sie nicht länger. Wir haben es gesungen. Jesus, Jesus, berühre mich. Nimm mich an deiner Hand und führe mich. Sie können gleich im Anschluss an den Gottesdienst hier nach vorne kommen, während die anderen Gottesdienstbesucher sich in Richtung Ausgang bewegen, können Sie sich hier vorne in die ersten beiden Reihen setzen. Vielleicht brauchen wir 3, 4 Reihen, kriegen wir auch noch hin. Aber nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Mitarbeiter, die sind darauf vorbereitet, die werden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und erwarten Sie hier vorne. Diese Mitarbeiter sind Seelsorger und als solche sehr diskret, brauchen Sie keine Angst zu haben. Die sind der Verschwiegenheit verpflichtet. Bei Ihnen können Sie alles loswerden, was Ihr Leben so einengt und so sinnlos erscheinen lässt. Bei diesen Mitarbeitern können Sie auch Ihre Hilferufe, Ihr Zappeln am Boden, Ihr Schnappen nach Luft zum Ausdruck bringen. Ihr Leben im falschen Lebenselement. Und diese Mitarbeiter können Ihnen genau erklären, was nun die nächsten Schritte für Sie sein können und werden für Sie und mit Ihnen beten, dass für Sie dieses neue Leben heute an diesem 16. November beginnt und Sie ins Lebenselement zurückfinden. Sie können gerne auch nach vorne kommen, wenn Sie bereits diese Grenze überschritten haben, also vor einigen Jahren vielleicht, und mit Gott leben, aber irgendwo den Eindruck haben, Sie brauchen diesen besonderen Zuspruch. Sie haben eine riesige Herausforderung vor sich. Eine Prüfung, die Sie nicht überblicken. Oder eine schwere Situation am Arbeitsplatz. Oder Probleme in der Familie, die Ihnen wohl über den Kopf wachsen. Oder einfach den Wunsch, dass jemand Ihnen zuhört. Jemand mit Ihnen betet. Ihnen segnend die Hände auflegt. Und Ihnen damit ganz persönlich diese Zuwendung Gottes zum Ausdruck bringt. Kommen Sie einfach auch nach vorne. Nehmen Sie in diesen ersten Reihen Platz. Das sind Mitarbeiter hier, aber es ist tatsächlich Gott, der ganz Ohr ist für Sie, Ihnen zugewandt ist und jeden von Ihnen in seine Hände nehmen möchte. Einfühlsam. Sanft. Sie in die Arme schließen möchte. Es ist der Gott, der voller Liebe zu uns Menschen ist, der Sie hier vorne erwartet. Nehmen Sie dieses Angebot doch in Anspruch, sich ganz persönlich dieser Zuwendung Gottes zu vergewissern und lassen Sie für sich beten. Denn während Sie auf der Suche nach Gott waren, ist er schon längst bei Ihnen angekommen, um Sie zu erwarten. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir stehen wirklich staunend vor dir, weil wir es nicht begreifen können und nicht verdient haben, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um uns zu retten, um uns in deine Hände zu nehmen und in dieses Lebenselement in Gott selber zurückzubringen. Aber wir können dir nur Danke sagen dafür, dass wir dir das wert waren, dieses riesige Opfer zu bringen, dein eigenes Leben hier wegzuwerfen, hinzugeben, um unseres zu retten, ewiges Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du in jedem Einzelnen von uns diese Sehnsucht wächst, in einer intensiven Beziehung zu dir zu leben. Diese Abhängigkeit von dir nicht als eine Einengung zu sehen, sondern als eine einzige Befreiung, als unser größtes Glück überhaupt, Anschluss zu haben an dich. Lass uns diese Worte zu Herzen gehen. Und weck du in uns neues Leben, neues Erfülltsein von dir, neue Begeisterung für dich. Amen.